Kurz vor der Sommerferien hat mich ein Bruder angerufen und hat mich gebeten, über ein Thema nachzudenken, das ich bei Ihnen dann predigen soll. Und ich habe mich im Urlaub nur mit diesem einen Thema beschäftigt. Und ich bin nicht sehr weit gekommen. Es hat mich selber sehr aufgewühlt in meinem Leben, obwohl es ein Thema ist, das uns alle betrifft, nämlich die Bedeutung des Kreuzes im Leben eines Christen. Und wenn wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken, was das Kreuz in unserem Leben bedeutet, dann soll uns das nicht entmutigen und auch nicht niederdrücken. Es soll uns auch nicht auffordern, in eine Gewerksgerechtigkeit zu kommen, sondern soll uns den Blick öffnen für den, der am Kreuz gestorben und der auferstanden ist. Durch das Geschehen am Kreuz ist unser Leben, wenn wir Christen sind, neu geworden ist. Auf dem Hügel von Golgatha ist der größte Sieg und das Wichtigste, was es jemals gab, geschehen. Dort wurde alles vollbracht für uns. Deshalb kann uns diese Botschaft vom Kreuz neu anspannen und soll uns, muss uns neu anspannen, über diese eine Wahrheit neu nachzudenken. Aber es wird ganz sicher auch nötig sein, Buße zu tun. Es wird ganz sicher auch nötig sein, Buße zu tun und sich dem Herrn neu auszuliefern. Die Botschaft vom Kreuz soll uns helfen zu verstehen, was Christsein wirklich ist. Die Botschaft vom Kreuz zeigt uns, was Christsein ist, was den Religiösen von einem Wiedergeborenen unterscheidet. Galater 2, Vers 20. Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, geht es um das Zentrum des wahren christlichen Lebens. Ich werde jetzt einige Fragen stellen und sie nicht beantworten. Und das hat auch einen ganz eindeutigen Grund. Ich möchte euch auffordern, einmal darüber nachzudenken, was da steht. Mich selber hat es erschreckt. Über vieles lese ich einfach hinweg. Wenn hier steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr lebe ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Dieser Vers des Galaterbriefes bezeichnet nichts Übernatürliches, nichts Außergewöhnliches. Im Sinne, dass hier ein sehr hochentwickeltes Christenleben vorgestellt wird, sondern der Gedanke hier im Galaterbrief nennt die Norm für jeden wiedergeborenen Christen. Es geht um den Grundsatz eines ausgetauschten Lebens. Nicht ich, sondern Christus, das steht hier. Und das ist die Normalität, das absolut Normale in einem Christenleben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und gestorben. Damit wurde Raum geschaffen für sein Leben. Dadurch, dass ich gestorben und auferstanden bin, wurde Raum geschaffen für sein Leben. Nicht mehr lebe ich mein eigenes Leben, sondern jetzt will Gott sein Leben in mir verwirklichen. Christus lebt jetzt in mir sein Leben. Das ist das, was hier steht. Und das ist normal. Das ist Gott gewollt. Aber wie kann das Wirklichkeit werden? Das ist jetzt die Frage. Wie kann das Realität werden in meinem Leben, in meiner Nachfolge. Wie geht denn das? Zweite Frage. Galater 6, Vers 14. Wie kann der Herr Jesus Christus sein Leben in mir verwirklichen? Zweite Frage. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wie ist das gemeint? Ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt ist für mich gekreuzigt. Es geht hier nicht um irgendwelche theologischen Lehrsätze, sondern es geht darum, wie wird das Wirklichkeit? Und wie wirkt sich das aus? Dritte Stelle, Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wie sieht es im Alltag aus? Sich selbst zu verleugnen. Man könnte hier die Frage schon wieder einfügen, wann haben wir zum letzten Mal vor dem Herrn Jesus gelegen und gebeten, Herr Jesus, zeige mir, was bedeutet es eigentlich, sich selber zu verleugnen? Wir haben das heute beim Brotbrechen schon gehört. Wenn man Philipper 2 liest, da sieht man, was es bedeutet, dass sich der Herr Jesus Christus verleugnet hat. Wie sieht es bei mir aus? Was heißt es eigentlich, sein Kreuz zu tragen? Und was bedeutet es, ein Leben zu verlieren, damit man es gewinnt? Römer, Kapitel 6. Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Obwohl wir das wissen als Kinder Gottes, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat, kennt jeder wiedergeborene Christ, jeder, mehr oder weniger, die sündhaften Neigungen in sich. Jeder. Wir erleben Niederlagen und Versagen. Wir kennen Sorgen und Neid und Stolz und Bitterkeit und Wut. All diese Dinge, wir kennen sie. Wie oft sind wir verletzt? Wie oft sind wir verletzt, empfindlich, beleidigt, wenn wir von Gläubigen korrigiert werden? Und jetzt könnte man viele Dinge aufzählen. Und wie bekomme ich jetzt Sieg über Sünde? Immer wieder erleben wir Zeiten, in denen wir erschöpft sind, in denen wir ausgebrannt am Boden liegen. Wir sind verwirrt, frustriert, wir sind enttäuscht, wir sind entmutigt über so vieles. Wir machen uns Sorgen über die Zukunft, sind einsam, verängstigt. All diese Attribute gibt es. Und dabei sollten wir Christen im Sieg leben. Und es gibt nicht wenige Christen, die sind enttäuscht von ihrem Christsein. Gott scheint manchmal so unglaublich weit entfernt zu sein. Galater 5, Vers 16 sagt, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wie kann ich im Geist wandeln und all diesen Verlockungen dieser Welt widerstehen? Geht es überhaupt? Eigentlich sollte jeden echten wiedergeborenen Christen all diese Fragen umtreiben, beschäftigen. Es müsste ihm eigentlich auf dem Herzen brennen, zu erfahren, wie geht denn das eigentlich, wie ist das eigentlich möglich? Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es schon gesagt, ich glaube gar nicht, ich glaube, der Bruder weiß gar nicht, was er bei mir angestoßen hat. Wie oft denke ich über diese grundsätzlichen Fragen, über diese fundamental wichtigen Fragen des Glaubenslebens nicht intensiv nach? Natürlich habe ich schon darüber nachgedacht. Natürlich habe ich schon viele Lieder darüber gehört. Natürlich lese ich in der Bibel davon. Aber man liest es und kennt die Fakten, die wahr sind, und geht einfach den Weg weiter. Ist das vielleicht ein Grund, warum heute so viele Christen weltlich leben? Lau, träge, ohne brennendes Herz. Aber dann gibt es noch solche, denen ist es eine brennende Frage im Herzen. Und jetzt versuchen sie sich anzustrengen und in eigener Kraft diese Probleme zu lösen. Oder sie fallen auf die Verführer rein, die uns etwas völlig Falsches lehren, dass der wiedergeborene Christ zum Beispiel ohne Sünde leben kann. Er muss gar nicht, er sündigt nicht mehr. Er ist ja frei von der Sünde. Das sind die Probleme, die da sind. Deshalb wollen wir uns einmal mit dieser einen wichtigen Frage beschäftigen oder darüber nachdenken, über diese fundamental wichtige Wahrheit nachdenken. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit ihm gestorben und ich bin mit ihm auferstanden. Was bedeutet das jetzt? Das ist eine Tatsache, die ich im Glauben begreifen und verstehen muss, im Glauben. Denn der Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 6, sagt uns ja eine ganz wichtige Wahrheit. Und wenn wir diese Tatsache im Glauben begreifen und verstehen und annehmen, dann hat es Folgen, dann hat es eine Auswirkung auf unsere Nachfolge. Hier steht im Vers 6, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt. Ja, wie denn? Durch unsere eigenen Werke? Durch unsere eigenen Anstrengungen? Oder haben wir ihn im Glauben angenommen? Sind wir durch den Glauben gerettet oder durch unsere eigenen Werke? So wandelt auch in ihm, im Glauben. Und es gibt ein paar Tatsachen in der Bibel, die müssen wir glauben. Nein, wir müssen sie nicht. Die Tatsachen bleiben gleich, ob wir sie glauben oder nicht. Aber es hat eine Auswirkung, ob ich sie glaube oder nicht. Und genau darum geht's. Es geht nicht um Kopfwissen. Nicht darum, dass ich Lehrsätze wiederholen kann, dass ich etwas auswendig aufsagen kann. Denn der Römerbrief sagt uns auch im Kapitel 6, Vers 4, wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit wir gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und diesem neuen Leben sollen wir im Glauben wandeln. Aber wie selten denken wir darüber nach, das ist das Problem. Im Schatten des Kreuzes sind wir gezwungen, uns zu entscheiden. Wisst ihr für was? Ob es uns alles oder nichts bedeutet. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keine Neutralität. Entweder bedeutet uns das Kreuz alles oder nichts. Warum sage ich das? Dieser Alles-oder-Nichts-Grundsatz wird ganz besonders nicht von mir formuliert, sondern von Jesus Christus formuliert. Er stellt das ganz deutlich auf den Leuchter. Alles oder nichts. Und ich glaube, da haben wir heute ein unglaublich großes Problem. Ich werde gleich noch darauf eingehen. Lukas Kapitel 14. Ich nehme nur ein Beispiel heraus heute Morgen. Nur ein Beispiel, das uns zeigt, alles oder nichts. Und hier spricht Jesus Christus eben nicht zu den Jüngern, nicht zu einer Elite, nicht zu den Missionaren und Predigern oder Ältesten der heutigen Zeit, sondern er spricht zu einer großen Volksmenge, die seine Botschaft hört. Warum? Weil sie seine Wunder gesehen hatten, weil sie einfach angesprochen waren von ihm und dieser großen Volksmenge. So wie wenn ich heute in einer Stadt stehen würde und da werden ein paar tausend Menschen vor mir stehen, Ungläubige, Gläubige, spielt gar keine Rolle. Was sagt er zu ihnen? Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Und wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Wisst ihr, warum ich eben formuliert habe, im Schatten des Kreuzes sind wir gezwungen, uns zu entscheiden, ob es uns alles oder nichts bedeutet. Diese Worte sind schwer zu glauben, trotzdem wahr. Sie scheinen uns unfassbar, dass der Sohn Gottes, der die Liebe selber ist, uns auffordert, ich sag mal jetzt nur, uns selber zu hassen. Aber es steht hier. Das steht hier. Wer nicht bereit ist dazu, der kann nicht mein Jünger sein. Und diese Forderung steht nicht im Widerspruch zu den Aussagen, die er sonst macht. Es gibt viele Aussagen, die genau das wiederum bestätigen. Und aus diesem Grund ist die Botschaft vom Kreuz für viele Menschen eine Torheit, ein Ärgernis. Man ärgert sich über diese Botschaft. Wenn ich hier stehe und über die Liebe Gottes spreche, dass er aus Liebe seinen Sohn gesandt hat, stimmen wir alle zu. Stimmen wir alle zu. Aber wenn wir darüber sprechen, was das Kreuz wirklich bedeutet im Leben, dann haben wir ein Problem. Selbstverständlich bejahen wir diese Wahrheit, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Das bejahen wir alle. Wir freuen uns darüber, dass der Sohn Gottes für mich gestorben ist. Aber es befremdet heute so viele, wenn es heißt, und du gehörst nirgends anders hin wie an dieses Kreuz. Nämlich mit den Nägeln durch Hände und durch Füße, dass du nicht mehr davonlaufen kannst. Und es kann nur durch den Glauben verwirklicht werden. Durch nichts anderes. Aber für viele ist das heute fast eine unbekannte Botschaft geworden. Weil man so selten über diese Botschaft spricht. Schlag doch mal bitte heute einen christlichen Katalog auf, wo es christliche Bücher gibt. Das ist zum Teil mehr als erschreckend. Da geht es nur noch oder fast nur noch um den Menschen. Aber nicht mehr um den Gekreuzigten. Bitte bringt mir mal 10 Bücher, wo es um die Kreuzigung geht. Mit dem Thema des eigenen Todes. Und trotzdem sollte dieser Kreuzesweg ein Siegesweg, ein Überwinderweg sein. Das sollte eine frohe Botschaft sein, eine herrliche Botschaft. Und es gibt so viele Verheißungen im Wort Gottes, die darüber sprechen. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt in unserem Herrn Jesus Christus. In Christus haben wir Sieg. Wir Christen sollten heute im Sieg leben. Wir lesen gerade das Buch Josua. Von was spricht denn das Buch Josua? Ist uns eigentlich wirklich die Überschrift noch geläufig? Die geistige Bedeutung des Buches Josua für uns heute? Den Sieg in Christus durch Glauben in Anspruch nehmen. Das ist es. Genau um das geht es beim Kreuz. Den Sieg in Christus durch Glauben in Anspruch nehmen. Und was hat das Volk Israel getan? Haben die sich irgendwo gemütlich niedergelegt und haben gedacht, wunderbar, wir haben das Land, wir besitzen es, wir besitzen den ganzen Reichtum des Landes und blieben da sitzen? Die wurden aktiv, oder? Im Glauben. Die Feinde waren real, die Mauern waren real, die Riesen waren real. Aber was sagt Gott, als dieses Volk Israel vor dem Jordan steht? Im Josua Kapitel 1 lesen wir, Vers 2 lese ich, mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan, dort du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israel, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Dieses Land gehörte dem Volk Israel, aber sie mussten ihren Fuß darauf setzen, im Glauben, dass Gott handelt, dass Gott Wunder tut, dass Gott den Feind besiegt. Sie mussten den Fuß draufstellen. Und jetzt ist die Frage, stellen wir im Glauben den Fuß auf dieses Land, das uns Gott, wie es im Vers 3 heißt, schon gegeben hat? Vers 5, niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Aber Sie mussten handeln. Sie mussten aktiv werden. Sie mussten das Schwert in die Hand nehmen. Sie mussten kämpfen. Sie mussten das Land in Besitz nehmen, das Gott ihnen bereits gegeben hatte. Warum kennen so viele? Ist das jetzt richtend, wenn ich das so sage? Warum kennen so viele Christen dieses Sieges- und Überwinderleben gar nicht? Oder nur sehr selten? Ist das unnatürlich, dass wir im Sieg leben? Können wir das Land einnehmen? Wir könnten mal fragen, wann sind wir bereit, den Feind eigentlich hinauszutreiben? Und der größte und schlimmste Feind in diesem Land bin ich, das eigene Ich, das ans Kreuz gehört. Ein Problem ist ganz sicher die falsche Botschaft vom Kreuz. Heute gibt es eine steigende Zahl von Gemeinden, von Predigern, von Bibellehrern, von Büchern, die uns mehr oder weniger unverhüllt, unverblümt im Grunde eine andere Botschaft bringen, nämlich die Botschaft von der Selbstverwirklichung. Es geht bei diesem Evangelium um mich. Ich bin das Zentrum. Mir muss es gut gehen. Diese Bücher zur Lebenshilfe, wie man sie nennt, psychologisch verfärbt, liebe dich selbst. Nimm dich so an, wie du bist. Erkenne, wie wertvoll du bist. Verwirkliche dich selbst. Denke zuerst an dich. Es wird behauptet, der Vater im Himmel hat als oberstes Ziel, dass es mir in meinem Leben immer gut geht. Vielleicht sagt man es nicht so grob, wie ich das jetzt gerade sage, aber so verhüllt steckt es schon drin. Du sollst das Leben so richtig genießen können. Der Sohn Gottes ist gekommen, um dich zu heilen. Ja, wie zu heilen? Von allen äußeren schwierigen Umständen, oder? Natürlich ist er gekommen, um mich heil zu machen, hier in meinem Herzen. Dass dein Leben locker und leicht zu leben ist. Also er befreit dich von all deinen Krankheiten, von all deinen Minderwertigkeitskomplexen, von all deinem Ungeliebtsein, von all dem Stress, von all dem persönlichen Leben, von all den persönlichen Nöten, die es in deinem Leben gibt. Das ist ein absolut falsches Evangelium. Aber es klingt so gut in unseren Ohren. Und es schmeichelt uns ja auch. Und es tut uns auch gut. Wisst ihr, wir kennen einen Gott des Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wo steht denn, dass er, der uns tröstet, all diese Probleme wegnimmt? Es gibt Geschwister, die haben ihr ganzes Glaubensleben hindurch nur Probleme, nur Schwierigkeiten, nur Schmerzen. Liebt uns Gott deswegen nicht? Merken wir, im Evangelium geht es um was ganz anderes. Um etwas völlig anderes. Dieses Gift haben so viele Christen heute aufgesaugt und es prägt ihr Denken. Sie denken, wenn es mir keine Freude bereitet, wenn es mir keinen Spaß macht, dann stimmt doch etwas nicht, oder? Spaß kommt in der Bibel sowieso nicht vor. Es geht um die Freude im Herrn, oder? Oh, es geht um den Frieden in Gott. Im Reich Gottes geht es nicht um mich. Geht es nicht darum, dass ich mich in der Gemeinde und in der Familie wohlfühle. Ich gehe mit Freude in die Gemeinde. Und ich gehe auch mit Freude in meine Familie. Und trotzdem gibt es manchmal riesige Schwierigkeiten. Überhaupt keine Frage. Aber es geht doch nicht darum, dass ich mir eine Gemeinde aussuche, wo ich mich wohlfühle. Wenn ich mit meinem Ehepartner mich wohlfühle, dann suche ich mir einen neuen. Aber das sind doch die Gedanken, die heute vermittelt werden. Dann brich doch aus den Problemen. Nein, bleib drunter, sagt die Bibel. Bleib drin. Dieses fromme Evangelium, das nur auf unsere Wünsche und Sehnsüchte abgestimmt ist, das ist ein völlig falsches Evangelium. Das ist dieses Gift, das uns heute so betrübt. Es ist religiöser Betrug. Es ist ein falsches Evangelium. Und das ist der Hinderungsgrund, warum so viele heute nicht im Sieg leben, nicht ein Überwinderleben führen, warum sie sich heute so leicht von der Sünde umstricken lassen. 1. Korinther 1. Entschuldigung, erst noch eine andere Stelle. Das ist genau, das muss man nämlich ganz deutlich sagen, das ist genau das Gegenteil von dem, was die Bibel wirklich sagt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Bibel wirklich sagt. Schaut mal, seit ich wiedergeboren bin, habe ich viel mehr Probleme wie früher. Aber ich kann wirklich von ganzem Herzen sagen, ich habe in meinem alten Leben niemals Zeiten erlebt, wo ich so eine Freude habe, so einen Frieden habe wie heute. Obwohl es viele, viele Schwierigkeiten auch gibt. Weil dieses Evangelium sollte uns eigentlich frei machen von meinen eigenen Vorstellungen, von meinen eigenen Wünschen. Und jetzt 2. Korinther 5 zuerst, Vers 14. Da steht Vers 14. Und jetzt ganz wichtig, das langsam zu lesen. Was steht denn hier? Denn die Liebe des Christus drängt uns. Diese Liebe des Christus, die drängt uns zu etwas. Versteht ihr, wenn ich die Liebe Gottes erkannt habe, wenn ich sie wirklich im Herzen verstanden habe, wenn ich sie wirklich glaube, dann drängt es uns zu etwas. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich könnte euch jetzt viele, viele Beispiele erzählen, wo ich in meinem Leben enttäuscht bin, weil meine Frau oder meine Geschwister oder meine Arbeitskollegen oder meine Kinder, ich bin enttäuscht. Ich bin ärgerlich, ich bin wütend. Ja, warum? Weil mein alter Mensch nicht am Kreuz hängt. Denn wenn ich gestorben bin, dann ist es weg. Ich sage das so ganz locker, ne? Ganz leicht. Und das wäre mal die Frage, darüber nachzudenken, warum ärgere ich mich manchmal noch? Warum bin ich eigentlich neidisch? Warum bin ich manchmal verbittert? Warum fühle ich mich ungeliebt? Das ist einfach Unglaube. Ich bin ungeliebt? Das ist absoluter, purer Unglaube. Der Herr Jesus liebt mich. Ist das die Wahrheit oder nicht? Wenn ich sage, ich bin ungeliebt, niemand kümmert sich um mich. Entschuldigung, das ist purer Unglaube. Der Herr Jesus ist bei mir alle Tage meines Lebens, oder? Brauche ich mehr? Und das meine ich jetzt damit, warum denke ich da so selten drüber nach? Und warum tue ich so selten Buße darüber, dass es so ist? Ihr solltet mal ein kleines Buch lesen, das heißt Leben über dem Durchschnitt. Wir Christen, viele von uns Christen leben nicht mehr über dem Durchschnitt. Wir leben genau wie die Welt. Ich habe mich heute Morgen nochmal gefragt, wo ist der Unterschied? Ich habe gesagt, Herr Jesus, wo ist der Unterschied zwischen meinem Leben, wenn ich da rausgehe, und dem Leben der anderen? Natürlich, die da draußen, die predigen nicht heute Morgen. Aber was ist der Unterschied, wenn ich heute da rausgehe, was ist der Unterschied von mir zu den anderen dieser Welt? Und es gibt Menschen, die haben über dem Durchschnitt gelebt, nicht nur Jesus Christus. Wir haben hier hinten viele Biografien. Und ich habe ganz am Anfang, der erste Satz gesagt, das soll uns nicht entmutigen, nicht deprimieren, was ich heute Morgen sage, sondern es soll uns wieder neu anspannen, mal ehrlich vor Gott zu treten, wo stehe ich eigentlich? Was denke ich eigentlich? Wo lebe ich eigentlich? Wir wandeln in einem neuen Leben, Römer 6, Vers 4, einem neuen Leben, wo Christus durch mich leben will. Eigentlich dürfte man mich gar nicht sehen, sondern man müsste Christus sehen. Es gibt ja, ich kriege es im ganzen Zusammenhang, mal eine Geschichte gehört von einem Missionar, wo ein Missionar in einen Stamm gekommen ist, die das Evangelium schon mal gehört hatten. Und der predigt dann irgendwann über Christus. Dann sagt er, ja, da war einer da, der hat genau das Wahre. Das Wahre, von dem du sprichst. Der sprach über Jesus Christus und die haben sich erinnert an einen, der bei ihnen gelebt hat. Das war so, das Wahre. So erstaunlich, oder? Ist das wirklich möglich? Dass die Menschen erkennen, der lebt genau so, wie es da drin steht. Und jetzt 1. Korinther 1, Vers 18. Wenn wir wirklich die Liebe Gottes erkannt haben, dann drängt es uns, frei zu werden von einem oberflächlichen, belanglosen Leben. Dann drängt es uns, nicht mehr selbstsüchtig durchs Leben zu gehen, sondern für ihn zu leben. Aber diese Botschaft über das Kreuz und was damit zusammenhängt, das trennt die Menschen. Da komme ich jetzt nochmal zurück in zwei Lager. Zuerst mal die Gläubigen und die Ungläubigen. Vers 18, Kapitel 1 im 1. Korintherbrief. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Zu denen gehören wir nicht. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft, eine Kraft Gottes, die in uns und durch uns etwas bewirkt hat. Diese Kraft Gottes, diese Botschaft trennt in Verlorene und Gerettete zwischen dem Reich der Finsternis, wo der Teufel der Vater der Menschen ist, und dem Reich des Lichtes, wo Gott der Vater der Menschen ist. Das ist der Unterschied. Und in diesem Reich der Welt, dort wo die Finsternis ist, da wo es ihnen eine Torheit ist, da leben die Menschen nur für sich selber, ihrem eigenen Willen leben sie aus. Sie leben nur nach den Lüsten und vergänglichen Dingen dieser Welt, sie haben nur dieses eine Leben. Aber dort in dem Reich Gottes, da leben Menschen für Gott, wo Christus der Herr ist, wo er ihr Leben führt und leitet. Und deshalb ruft diese Botschaft vom Kreuz uns Christen jetzt zu einer Entscheidung auf. Wo stehen wir? Was möchten wir eigentlich, wenn wir zu Christus kommen? Was ist eigentlich unser Ziel dabei? Schau mal, an diesem Kreuz von Golgatha, das waren Galgen. Ein Gerichtsgalgen, wo Mörder gerichtet wurden. Und da heißt es in Johannes 19, Vers 17, der Hass der Menschen, dieser ungläubigen Menschen, richtet sich gegen dieses Kreuz, an dem unser Herr und Heiland gestorben ist. Und nirgends offenbart sich der Hass der Menschen so klar gegen die Liebe Gottes, wie genau hier an diesem Kreuz. Deshalb ist es ihnen eine Torheit. Vers 17, und er trug sein Kreuz und ging hinaus, zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn. Verbrecher und Mörder. Zu Recht Verurteilte wurden dort gekreuzigt. Und über uns Menschen steht nur ein Urteil. Das Sündelohn ist der Tod, wie es in Römer 6, Vers 23 steht. Alle Menschen ohne Ausnahme haben dieses Urteil verdient, an diesem Kreuz gekreuzigt zu werden. Schon damals, als Jesus Christus gekreuzigt wurde, standen einige unten am Kreuz und haben gelästert. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab. Und bis zum heutigen Tag lästern diese Menschen dieser Welt über das, was dort am Kreuz geschehen ist. Aber ist uns bewusst, dass es die Güte Gottes war, die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes, dass der Sohn Gottes sein Kreuz getragen hat, dort hinauf nach Golgatha. Nicht nur das, dass er sich an dieses Kreuz hat hängen lassen, um verfinsterte, ungehorsame, lieblose Rebellen zu retten, die vergiftet sind von dem Spruch der Schlange, mit der Anmaßung der Schlange, sie wollten sein wie Gott. Wir Menschen wollten sein wie Gott. Und der Vater im Himmel hat in seinem Sohn ein Wunder, das größte Wunder vollbracht, das es überhaupt gibt. 2. Korinther 5. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott hat seinen Sohn zu dem gemacht, was wir waren. Gott hat seinen Sohn zu dem gemacht, was wir waren, und hat uns zu dem gemacht, was sein Sohn ist. rein, vollkommen gerecht. Dieser Vers sagt uns aber auch, dass der Sohn gerichtet wurde, als hätte er mein Leben gelebt. Und wir werden gerichtet, so als hätten wir sein Leben gelebt. Er starb da oben und hat unsere Sünde mit hinaufgetragen, damit wir gerecht wurden in Gott. Was habe ich eigentlich dazu beigetragen? Überhaupt nichts. Wir konnten auch nichts dazu beitragen. Wir konnten es nur im Glauben annehmen. Und in Jesaja 53, Vers 5 steht noch: Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch Gottes Güte, durch Gottes Liebe, durch Gottes Gnade hat der Geist Gottes an uns gewirkt, dass wir sehend werden konnten für unsere Verlorenheit. Und er hat uns ja überführt von unserer Verlorenheit, von unserer eigenen Verderbtheit, von unserer eigenen Lasterhaftigkeit. Und das hat uns im Herzen so getroffen, dass wir ausgerufen haben wie dieser Zöllner: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist am Kreuz geschehen. Aber was bedeutet das? Diese Antwort wollen wir uns mal ganz kurz angucken. Was bedeutet das, wenn wir wirklich gesagt haben: O Gott, sei mir Sünder gnädig? Wenn wir wirklich verstanden haben, was dort am Kreuz geschieht. Und ich komme nochmal zurück auf diese eine Stelle, wo der Herr Jesus Christus zu den Menschen damals etwas sagt. Matthäus 16, Vers 24. Was meint er damit? Auf dieser eine Stelle, Matthäus 16, Vers 24. Was ist das eigentlich? Bekehrung. Was heißt es eigentlich, Buße tun? Was heißt es eigentlich, umkehren? Und hier spricht doch der Herr Jesus Christus eine ganz klare Aussage: Wenn jemand mir nachkommen will. Es ist kein Zwang. Gott zwingt uns zu gar nichts. Und es ist auch nicht so, dass Gott Menschen vorher bestimmt hat, die werden gerettet und die gehen verloren, sondern hier spricht er: Wenn jemand wirklich mir nachkommen will, wenn er das möchte, wenn er mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Buße und Bekehrung bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Wer ihm nachfolgen will, wer gerettet werden will, wer den Fußspuren Jesu folgen möchte, der hat zum Beispiel diese eine Bedingung: Der verleugnet sich selbst. Was ist eigentlich Selbstverleugnung? Was bedeutet es, sich zu verleugnen? Es bedeutet, sich weigern, mit einer Sache zu tun zu haben. Verleugnen, dieses Wort, bedeutet, sich weigern, mit einer Sache zu tun zu haben. Was heißt das für uns? Will jemand ihm nachfolgen, der verneine sich selbst. Der will nichts mehr mit dem alten Menschen zu tun haben. Er will nichts mehr mit seinem sündigen Leben, das er bis jetzt geführt hat, zu tun haben. Er will nichts mehr mit dem eigenen Ich, das ich ständig selber verwirklichen will, etwas zu tun haben. Und das ist der Weg des Sterbens. Ich glaube, wir sollten über diese Fragen, die ich ganz am Anfang gestellt habe, mal wirklich intensiv nachdenken. Was bedeutet es eigentlich, dass ich selber sterbe? Der Herr Jesus Christus ist freiwillig an dieses Kreuz gegangen, um zu sterben. Und es ist eine Tatsache, dass ich mit ihm gestorben bin, deshalb bin ich Christ. Aber jetzt als Christ bin ich bereit, mich selber zu verleugnen, mit mir selber nichts mehr zu tun zu haben, dann muss ich nicht mehr recht haben. Dann muss ich mich auch nicht mehr rechtfertigen. Dann muss ich auch nicht im Mittelpunkt stehen. Dann muss niemand groß von mir denken. Dann werde ich gar nicht falsch behandelt. Dann werde ich gar nicht beleidigt. Ich bin ja gestorben an diesem Kreuz. Bin ich bereit, auch meine eigenen Gedanken zu verleugnen? Ich muss nicht immer recht haben bei den Gesprächen, die ich führe. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich wiedergeboren war, Da habe ich ein Gespräch nur beendet, wenn ich den Eindruck hatte, so, jetzt hat er mir recht gegeben. Ich meine jetzt wirklich bei Gläubigen, bei Ungläubigen. Das ist tief erschreckend, wenn man merkt, ich wollte recht haben. Das ist der Mensch, der unten am Kreuz steht und denkt, wunderbar, was der Herr für mich getan hat. Aber ich hänge nicht da oben. Ich spreche jetzt vom Christen. Was für eine Kraft Gottes muss das sein, das uns Menschen befreit von uns selbst. Das ist das größte Wunder, das es überhaupt gibt, wenn ich frei werde von mir selber. Frei von mir, um allein Gott die Ehre zu geben. Und wie er mir den Weg mit mir geht, ist seine Sache. Welch eine Macht muss das sein, die mich dazu führt, mich selber zu hassen. Gehen wir nochmal an diese Stelle, Lukas 14, Vers 26. Was für eine Macht muss das sein, die mich dazu bringt, mein eigenes Leben und was dazugehört zu hassen. Hier steht es, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Was für eine Macht muss es sein, die mich dazu bringt, mein eigenes Leben für nichts zu achten? Aber es ist möglich. Wenn nicht, kann er nicht mein Jünger sein. Gott mehr, was hier steht, ist natürlich, Gott mehr zu lieben als alles andere. Gott mehr zu lieben als meine Frau und meine Kinder, meine Eltern und Verwandten. Und wie viele Christen achten heute ihren Ehepartner, ihre Kinder höher als Gott? Vor kurzem hat ein Bruder zu mir gesagt, es ist ihm so schwer gefallen zu sagen, Herr Jesus Christus, ich liebe dich. Es ist ganz natürlich, dass wir unsere Kinder lieben, dass wir unseren Ehepartner lieben, dass wir vieles andere lieben. Das ist natürlich. Aber Gott mehr zu lieben. Und dann sieht es aus, wie wenn wir unsere Kinder, unsere Ehepartner oder wer es auch sein mag, hassen. Sind wir bereit, für die Liebe zum Herrn unsere geliebten Menschen, die uns so wertvoll sind, hinten dran zu stellen? Das ist kein Widerspruch. Ich kann heute sagen, obwohl meine Frau jetzt geht, ich kann heute sagen, seit ich Christus liebe, ist meine Beziehung zu meiner Frau nur besser geworden. Obwohl sie, wie soll ich es jetzt formulieren? Gar nicht so einfach, gell? Was steht hier? Kann nicht, oder? Welche Kraft muss es sein? Es ist die Kraft vom Kreuz. Es ist die Botschaft vom Kreuz. Es ist dieses Evangelium, das darin besteht, dass der Mensch gekreuzigt wird. Das ist die Kraft, die das bewirkt, wenn der Mensch gekreuzigt am Kreuz hängt. Und die Nägel halten uns am Kreuz fest. Wisst ihr warum? Dass er nicht mehr dahin kommt, wo er hin will. Die Nägel halten mich fest, damit ich nicht mehr dahin komme, wo ich hin will. Auch in meinen Gedanken, auch in meinem Sprechen, auch in meinem Laufen und Rennen und Tun. Sondern dass ich nur noch ihn leben lasse. Damit ich nicht mehr davonlaufen kann, wenn der Herr mich in seine Schule nimmt. Und dass ich endlich in ganzer kurzer Zeit sterbe. Und jetzt die Frage, wo wollen wir stehen? Am Kreuz? Unten am Kreuz? Oder wollen wir am Kreuz hängen? Täglich. Das Kreuz bedeutet, dass ich bereit bin, das Kreuz dorthin zu tragen, wo ich gekreuzigt werden muss. Wisst ihr, der Herr Jesus, der uns von ganzem Herzen liebt, der alles für uns getan hat, hat uns nicht verschwiegen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Vers 27, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Es gibt nur Freiwillige. Diesem Simon von Kyrene hat man das Kreuz aufgelegt, er musste es hinauftragen. Hier geht es um die, die freiwillig bereit sind, dieses Kreuz zu tragen, um daran zu sterben. Und wisst ihr, nur solche, die erkannt und begriffen haben, warum es notwendig ist, dieses Kreuz, die werden auch an diesem Kreuz hängen bleiben. Das sind nur die, die wissen, dass sie unverbesserliche Verbrecher sind und die den Tod verdient haben. Und deshalb dankbar sind, dass sie an diesem Kreuz ihren alten Menschen loswerden können. Und es gilt täglich, das Kreuz zu tragen, weil dieser alte Mensch täglich rebelliert. Das ist die Realität. Nur die Frage ist, wann bin ich bereit, mir Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich im Glauben, und das ist ja nur ein Glaubenssatz, im Glauben am Kreuz zu bleiben. Millionen von Christen haben dieses kann nicht in ein kann doch verändert. Da steht, kann nicht mein Jünger sein. Doch, das geht. So eng muss man es ja nicht sehen. Und deshalb, das ist ja heute Morgen schon eine Botschaft, die nicht so ganz erbauend ist, oder? Die unser Ich nicht pinselt und herbeiräuchert, sondern uns ganz schön Schwierigkeiten bereitet. Ich kann nur sagen, wenn ihr nichts mitnimmt von dieser Botschaft, ich habe in den letzten Wochen über vieles nachdenken müssen und auch über vieles Buße getan. Aber weil diese Botschaft so ernst ist, wird sie auch verfälscht, verändert, abgewürgt in vielen Bereichen. Man versucht, es umzudeuten und damit deutet man das Wesen Gottes um. Damit verfälscht man das Wort Gottes. Und jetzt ist die Frage, unten am Kreuz können alle Menschen stehen. Dort unten am Kreuz stehen Ungläubige. Oder solche, die denken, ja, es ist schon wahr. Da stehen Atheisten, da steht alles. Da stehen auch wiedergeborene Christen. Aber oben am Kreuz hängen nur die, die wirklich bereit sind, ihr eigenes Leben und das sündhafte Leben zu hassen. Und die Jesus Christus von ganzem Herzen lieben und die durch den Glauben wirklich mit Christus auferstanden leben wollen. Sieg über die Sünde bekommt man nur dort oben. Sieg nicht unten am Kreuz. Diesen Sieg erlangt man nur, wenn Hände und Füße festgenagelt sind. Galater 2, Vers 20 nochmal. Er wurde gekreuzigt, nicht damit wir verschont werden würden, sondern dass wir dorthin gebracht werden, dass er sein Leben in uns leben kann, ein ausgetauschtes Leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und ich gebe jetzt zu, es erklären zu können, was das wirklich ist und wie das wirklich aussieht, ist gar nicht so einfach. Ich bin dabei, noch einige Aspekte zu zeigen. Ich wollte heute Morgen nur anregen zum Nachdenken. Und ich habe zum Schluss jetzt eine Geschichte, die ich nicht zu Ende lesen werde. Ich werde sie nur anlesen. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Hier war ein wiedergeborener Bruder, vor Luther, Meister Eckhart heißt er, der hat sozusagen die Reformation ausgelöst, nicht Martin Luther. Er war vorher, das weiß aber die Kirchengeschichte nicht, oder ist nicht so deutlich, weil er kein bekannter Mann war, obwohl er schon ein großer Prediger war. Und von ihm, ich lese jetzt auszugsweise, von ihm etwas, und es soll uns zum Nachdenken anregen. Also dieser Meister Eckhart, er war ein Prediger in einem großen Dom in einer deutschen Stadt und weit und breit als der größte Prediger Deutschlands bekannt. Nun, eines Tages kam ein Mann vom Land in die Stadt, ein Bauer namens Nikolaus. Wie jeder, der diese Stadt besuchte, ging auch er in den Dom, um Eckhart zu hören. Nach dem Gottesdienst ging er nach vorne und sagte zu Eckhart, Meister, das war eine treffliche Predigt. ich werde eine Weile in eurer Stadt bleiben. Könnt ihr eine Predigt über das innere Leben halten? Darüber, wie ich mein altes Fleisch loswerden und im Heiligen Geist mit Jesus vereint werden und das bekommen kann, wovon die Heiligen reden und das Wissen, worüber Augustinus und die Heiligen gesprochen haben. Könntet ihr eine Predigt über das gekreuzigte Leben, das tiefere Leben halten? Der Meister sagte ihm dies zu. Gleich am nächsten Sonntag würde er diese Predigt halten. Und er bereitete eine Predigt mit 24 Punkten vor. Ich habe sie gelesen, sagt dieser Tozer, und sie ist sehr gut. Wenn jemand mir so etwas schicken würde, würde ich das gleich in einer Zeitschrift abdrucken. Es war eine gute Predigt, die viel Wahres enthielt. Nun, nach der Predigt kam der Bauer wieder nach vorne und sagte, Meister, das war eine gute Predigt. Danke, antwortete Eckhart. Ihr habt viel Wahres in ihr gesagt. Danke. Aber erlaubt ihr mir, euch etwas zu sagen? Eckhart sagte, ja, lass hören. Der Bauer sagte, ihr predigt das tiefere Leben, aber ihr habt es nicht. Ich habe eurer Predigt angemerkt, dass ihr es nur predigt, aber nie selber erfahren habt. Eckhart hätte so reagieren können, wie die meisten von uns reagiert hätten. Er hätte sich in seine Pastorenwürde flüchten, ein-, zweimal husten und sagen können, dass er leider einen dringenden Termin hatte. Doch das tat er nicht, sondern er sagte, Bruder Nikolaus, wenn du etwas hast, das ich nicht habe, dann möchte ich dies auch haben. Kannst du mich lehren? Wie? Antwortete der Bauer. Ich, der einfache Bauer aus den Bergen, soll euch den großen Doktor lehren? Das käme mir niemals in den Sinn. Eckhart sagte, aber ich will es. Bis dahin die Geschichte. Bodhmani war viele Jahre gläubig, und eines Tages, und er hat viele Bücher schon geschrieben, viele Male gepredigt, eines Tages rennt er durchs Haus, ich bin tot. Hudson Taylor war in China als Missionar und er hatte viele Wunder Gottes erlebt, viele Gebetsanhörungen erlebt, bis er eines Tages erkannte, Johannes 15, ich bin der Rebe am Weinstock, ganz genau der gleiche Zusammenhang. Was fehlte diesem Meister Eckhart? Und jetzt stehe ich hier und frage mich, was fehlt mir? Ich bin wiedergeboren. Dieser Meister Eckhart war wiedergeboren. Watchman Nee war wiedergeboren. Hudson Taylor war wiedergeboren. Aber allen fehlte etwas. Und jetzt ist die Frage. Gleiche ich diesen Meister Eckhart? Er will es lernen? Ist die Frage. Aber ich will es. Und jetzt ist die Frage heute Morgen an uns alle. An jeden, egal wo er steht geistig, egal wo, wie lange er gläubig ist, will ich vom Heiligen Geist gelehrt werden, was es bedeutet, im Glauben mit Christus gestorben und auferstanden zu sein. Ich habe heute Morgen in dem Sinn nicht viele Antworten gegeben, vielleicht auch gar keine, ist gar nicht wichtig. Aber es beschämt mich, wie viele Jahre ich über dieses Thema gar nicht intensiv nachgedacht habe. Und ich weiß nicht, was es verändert oder bewirkt, ich weiß es nicht. Aber es ist doch fundamental wichtig, dass ich mich mit dieser Wahrheit, die unser Glaubensleben völlig verändert, beschäftige, oder? Und nicht einfach so dahin lebe. Wie viele hören so eine Predigt, die ist ganz sicher in vielen Orten dieser Welt schon gepredigt worden, gehen heim und es bleibt alles, wie es ist. Das ist das Schlimmste überhaupt. Wer nimmt sich Zeit? Wer von uns? Und ich spreche zu mir. Ich. Wann nehme ich mir jetzt Zeit? Wisst ihr, ich habe mich im Urlaub viel mit beschäftigt, bin heimgekommen. Es war unglaublich. Bis ich wieder dazu kam, sind 10 Tage vergangen. 10 Tage, wo ich nur mit Terminen voll war, wo ich nur Dinge erledigen musste. Ist erschreckend, oder? Das ist aber die Wahrheit. Jetzt bin ich wieder ruhig geworden. So. Beschäftige ich mich damit? Es geht nicht um eine Werksgerechtigkeit. Es geht mir um einen Glaubensschritt. Nur um einen Glaubensschritt, um eine Tatsache. Eine absolute Tatsache, die steht fundamental fest. Ich bin gekreuzigt. Ich bin gestorben und ich bin auferstanden. Das ist eine Tatsache. Wie wirkt sich das jetzt in meinem Alltag aus? Darum geht's mir. Darum. Ich habe hier diese Fragen, die ich heute Morgen gestellt hatte, hier abgedruckt. Wer sie möchte, kann sich mitnehmen. Wir werden am Dienstag und am Mittwoch über diese Fragen sprechen. In der Bibelstunde. Aber noch viel, viel wichtiger ist, dass wir jetzt mit diesen Fragen vor ihn treten. Und ihn bitten, dass er uns Licht gibt. Ich kann es nicht. Ich habe mich oft gefragt, ich habe auch einige Bücher gelesen. Ich habe mich gefragt, wo mache ich es jetzt fest? Ich weiß es nicht. Das ist ein, ich meine, es ist ein Ringen vor Gott. Es ist ganz einfach ein Ringen vor Gott, dass er mir Licht gibt, so wie er mir Licht gegeben hat bei der Wiedergeburt, so brauche ich Licht für diesen so wichtigen Schritt. Die Bedeutung des Kreuzes im Leben von uns Christen. Und denkt nochmal, einen letzten Satz jetzt, denkt nochmal daran, das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. In der trostlosen Wüste. Jeden Tag Manna. Und dabei hätten sie in diesem herrlichen Land sein können, das von Milch und Honig fließt. Das Land war ihnen versprochen, das gehörte schon ihnen. 39 Jahre lang haben sie vergeudet. Und wie viele Jahre vergeude ich? In der Wüste. Sie fragen. Lasst uns beten.